Bist du bereit für den Funkenflug? Du hast es so gewollt. Los geht's!
Ich freue mich, dass ihr heute in diesen Funkenflug reinhört. Diese Folge habe ich für meinen Kunden steigum.de aufgenommen. Ich arbeite schon sehr lange mit diesem Kunden aus Oldenburg zusammen und wir wollen gemeinsam mehr Menschen aufs Rad bringen. Und den Gabriel Baunach, das ist der Autor des Buches Hoch die Hände Klimawende, den durfte ich für meinen Kunden interviewen und es lohnt sich auf jeden Fall für euch reinzuhören, denn er spricht in seinem Buch über den Handabdruck. Wir reden immer sehr viel über den Fußabdruck beim Klimaschutz. Das ist immer so der böse, böse Fußabdruck, den jeder hinterlässt. Aber der Handabdruck, sich mal über den bewusst zu werden, das macht richtig Spaß. Und so können wir nämlich Klimawende gestalten. Und was jeder Einzelne von uns und von euch tun kann und darf und warum gerade auch Unternehmen so einen riesen Einfluss auf diesen Handabdruck haben, darüber spreche ich mit Gabriel in dieser Folge. Und ich muss euch sagen, ihr werdet es merken, in der Mitte des Gesprächs fliegen auf einmal die Funken. Und das liegt daran, dass Gabriel und ich auf einmal richtig locker lassen und unsere Herzen sprechen lassen. Also am Anfang gibt es wirklich richtig tolle Facts, auch für Unternehmen und Mitarbeiter. Und danach geht's ans Herz. Denn ich bin auch überzeugt, dass Umdenken und Klimaschutz, das Ganze mit Spaß, Freude und Leichtigkeit passieren darf und dass wir so alle zusammen ganz ein Stück vorankommen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview und ja, das Buch kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen und teilt diese Folge, denn die muss wirklich raus. Ich freue mich heute über meinen ganz besonderen Gast und zwar den Gabriel Baunach, den ich entdeckt habe auf LinkedIn. Da habe ich gesehen, dass er ein Buch geschrieben hat, das heißt Hoch die Hände Klimawende. Und als Texterin stehe ich natürlich auch auf diese Reimformen. Und für jemanden, der auch für meinen Kundensteig um unterwegs ist im Bereich Mobilitätswende, finde ich das Thema total spannend, was du in deinem Buch beschrieben hast. Möchte aber erstmal dich fragen, lieber Gabriel, was war der Anlass für dieses tolle Buch Hoch die Hände Klimawende?
Ja, hallo. Erstmal Eva und auch alle, die gerade zuhören. Der Anlass für das Buch war, dass ich eine klaffende Lücke gesehen habe im Bereich der Klimasachbücher, wo es sehr oft meiner Erfahrung nach darum ging, wenn die Frage aufkam, was kann man jetzt als Einzelperson tun gegen die Klimakrise? Ja, einfach ein bisschen die Ökotipps beachten im eigenen Alltag und ein bisschen klimabewusster einkaufen, ein bisschen häufiger Fahrrad fahren und weniger fliegen, weniger Fleisch. Wir kennen das alle. Mhm. Und das war mir schon seit jeher irgendwie vom Gefühl her zu wenig. Und dann bin ich Ende 2020 in der Recherche für meinen eigenen Podcast und meine Vorträge darauf gestoßen, dass bei German Watch eben dieses Konzept des Handabdrucks existiert. Und das hat mich sofort total gecatcht, weil ich verstanden habe, okay, das sind die eigentlich wirklich großen Hebel, die man als Einzelperson bewegen kann. Was ja nicht heißt, dass man gar nichts mehr beim eigenen Fußabdruck tun kann und sollte, aber dass man da eine sehr, sehr starke Ergänzung hat, die auch positiv sich anfühlt und viel motivierender ist. Und dann habe ich geschaut, gibt es denn dazu überhaupt schon Bücher oder Texte und so weiter? Und das war eben sehr, sehr, sehr wenig der Fall. 2021, als ich diese Idee dann fasste, selber dann einfach ein Buch zu schreiben. Und dann habe ich mit dieser Idee bin ich erstmal ein bisschen schwanger gegangen und dann habe ich so ein paar Impulse bekommen, unter anderem auch von einer erfolgreichen Sachbuchautorin, eine Bekannte meiner Mutter, die ich auch mal selber im Podcast interviewt hatte, Eva Zurhorst. Mhm. Und sie hat mich dann mal so beiseite genommen, als wir dieses Interview geführt hatten beim Climaware Podcast und meinte, Mensch, schreib doch einfach selber dieses Buch jetzt, so trau dich einfach. Ich habe mich damals auch einfach getraut und dann war es erfolgreich und hat funktioniert. Und das in der Kombination, also diese Lücke zu sehen, selber so fasziniert zu sein von diesem Handabdruckkonzept und dann so leichte Anstöße auch noch von außen zu bekommen, das hat in der Kombination dazu geführt, dass ich mich dann tatsächlich getraut habe, mich hinzusetzen und dieses Buch zu schreiben.
Was ja total cool ist, erstmal hat Eckhard von Hirschhausen das Vorwort geschrieben. Ich glaube, du hast dich auch noch mit ihm getroffen. Und damit wir unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nochmal richtig gut abholen können, wir sind ja schon so ein bisschen im Vorgespräch ins Thema gegangen, dieser Handabdruck,
Das ist ja auch das, was mich total überzeugt, weil es mich einfach nervt, dass wir immer nur über den Fußabdruck sprechen, also über dieses negative Gefühl, dass wir eigentlich immer nur schuldig sind. Deswegen finde ich diese Idee des Handabdrucks total stark. Magst du das vielleicht noch mal in deinen Worten den Zuhörern und Zuhörerinnen erklären, was es mit dem Handabdruck auf sich hat?
Ja, sehr gerne. Wie gesagt, nicht meine Erfindung, sondern kommt von der deutschen NGO German Watch, die es auch wiederum aus Indien in den deutschsprachigen Raum importiert haben. Das nur als Disclaimer. Beim CO2-Fußabdruck, den kennen wir ja alle, geht es ja darum, wie viel CO2 und auch Treibhausgasemissionen verursache ich mit meinem Lebensstil, mit meinem Konsum, meinem Verbrauch individuell und wie kann ich diesen, ich nenne es mal, Umweltschaden reduzieren. Das ist also eine eher negative Perspektive. Beim Handabdruck geht es um die Frage, nicht wie kann ich allein klimafreundlicher leben, sondern wie kann ich mit möglichst vielen Mitmenschen klimafreundlicher leben und vor allem klimafreundliches Verhalten für meine Mitmenschen vereinfachen, oder günstiger machen oder sozial attraktiver. Also wie werde ich zum Multiplikator für klimafreundliches Verhalten? Das ist die Frage beim Handabdruck. Und je mehr Menschen wir dann ein klimafreundliches Leben ermöglichen und die dann auch dementsprechend handeln, desto größer wird unser Handabdruck. Das heißt, unser Einflussbereich wächst in die gesamte Gesellschaft hinein. Wir können gestalterisch aktiv werden, kollektiv aktiv werden, positiv handeln. Und das ist natürlich viel motivierender und holt uns auch bei unseren menschlichen Fähigkeiten viel mehr ab als diese Schuld- und Schamgefühle, die beim Fußabdruck oft aufkommen. Und dann auch dieses schlechte Gewissen und diese Scheinheiligkeitsdebatten, ja, du willst mir was vom Klima erzählen, aber du bist doch letztens nochmal geflogen. Das alles umgehen wir eben, wenn wir in dieser Handabdruckperspektive denken und auch sprechen.
Das finde ich super, weil ich merke auch immer, dass man so gelähmt ist, wenn man eigentlich über Dinge spricht, die so groß scheinen, dass man denkt, das kann ich eh nicht ändern. Also dann bleibt man ja eher inaktiv und ist so gelähmt. Und da finde ich gerade so spannend, dass du sagst, in Gemeinschaft was zu machen. Ich weiß, dass das Thema riesig ist, das müsste man politisch beleuchten, gesellschaftlich, ökonomisch, da gibt es ja ganz, ganz viele Ansätze. Aber ich wollte mich heute mit dir unterhalten darüber, welche Rolle denn Unternehmen einnehmen können in dieser Handabdruckdebatte? Also ich glaube einfach, dass Unternehmen einen Riesenhebel haben, weil sie ja einfach nicht nur einen Menschen erreichen, weil sie haben ja Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Kunden, Kundinnen. Das heißt, Unternehmen könnten ja durch ihr Verhalten oder durch Dinge, die sie anbieten, total massiv einwirken und mitmachen, diesen Handabdruck zu vergrößern. Also welche Rolle siehst du da bei den Unternehmen? Was können sie tun oder wie sind sie für den Handabdruck mit verantwortlich?
Ja, das ist eben so eine These, die ich in meinem Buch aufmache, dass Unternehmen als Ganzes auch einen Handabdruck haben können und den vergrößern können. Also nicht nur Einzelpersonen können ihren Handabdruck vergrößern, sondern auch ganze Organisationen. Und das geht, so beschreibe ich es im Buch, grob gesagt über drei Felder oder Hebel, Handabdruckhebel. Das eine ist, sage ich mal so, am nächsten am klassischen unternehmerischen Gedanken und zwar neue klimafreundliche Produkte und Dienstleistungen entwickeln, da rein investieren, auch wirklich mit einem langen Atem, mit Glauben in diese Technologie oder was auch immer. Vielleicht auch, wenn sie noch nicht direkt profitabel sind, das trotzdem versuchen in den Markt zu bringen und damit klimaschädliche Produkte und Dienstleistungen zu verdrängen. Beispiel, ein großer Stahlhersteller hat jetzt vor 2 Jahren das erste Mal wirklich so sogenannten grünen Stahl produziert und natürlich ist das noch nicht profitabel, aber da gibt es ja mittlerweile auch staatliche Subventionen und es ist einfach von großem Vorteil, da Pionier zu sein und dann irgendwann in 10, 15 Jahren einen Markt aufgebaut zu haben, sodass dann irgendwann auch in Anführungszeichen grüne Profite dann mit solchen Produkten möglich sind. Das andere ist auch so, sag ich mal, im klassischen Unternehmenskontext immer noch bei sozusagen dem Feld 1. Allianzen zu schmieden mit anderen eigentlich Wettbewerbern und sich zusammen auf Standards zu einigen, wie man jetzt produzieren möchte gemeinsam. Richtet sich natürlich eher an marktführende Unternehmen, würde ich sagen. Aber da gibt es ein schönes Beispiel von der Automobilbranche, die ja sonst immer auch häufig zu Recht unter starker Kritik steht, was Klima- und Umweltsachen angeht. Aber die haben sich eben zusammengeschlossen beim ganzen Thema Batterieproduktion, die ja auch immer noch sehr viele Probleme hat, was Umwelt- und auch soziale Aspekte angeht. Und haben eben die sogenannte Global Battery Alliance, also eine Allianz weltweit gegründet und haben sich dort ohne wirklich politischen Druck, sondern einfach, weil sie sich zusammenschließen wollten, haben sie dort eben Standards festgelegt, wie sie jetzt ihre Batterien produzieren möchten. Und das kann wiederum ein starkes Signal an die Politik sein, natürlich. Zweiter Hebel oder zweites Feld, was Unternehmen machen können, um ihren Handabdruck zu vergrößern, ist der gesellschaftliche Einfluss. Du hast es schon angesprochen. Unternehmen wirken ja in die Gesellschaft hinein, auch über ihre Mitarbeitenden. Das heißt, dort MitarbeiterInnen Nachhaltigkeitsbildung zu implementieren im Unternehmen, wirklich als festen, wiederkehrenden Termin, als feste Workshops. Viele Unternehmen haben heutzutage ja auch so kostenlose Akademien oder so etwas, dort Nachhaltigkeit, Klimabildung wirklich fest zu verankern in der bezahlten Arbeitszeit. Das sollte, glaube ich, nicht ein Thema sein, was man dann in seiner Freizeit irgendwie nur den Mitarbeitenden rät und das schön fände, wenn das passiert, sondern wirklich sich dazu zu bekennen und auch Geld in die Hand zu nehmen dafür. Weiterer Punkt ist ja soziales Engagement. Es gibt viele Unternehmen, die auch schon soziale Engagements haben, an den lokalen Fußballverein spenden oder an eine Behindertenwerkstatt oder wie auch immer. Und da auch das Thema Klima in Zukunft mehr mitzudenken bei den eigenen Spenden, beim eigenen Engagement, ist, glaube ich, angebracht und auch wirksam. Der Königsweg wäre natürlich, das Unternehmen als Ganzes in eine Klimaschutzstiftung zu übertragen. Das ist natürlich jetzt ein Riesenschritt, das muss man natürlich jetzt nicht von heute auf morgen machen. Aber man kann zumindest mal den Gedanken in sich aufnehmen. Da gibt es ja auch Beispiele wie Ecosia in Deutschland oder Patagonia, die Textilfirma aus den USA, wo sich eben die Gründer entschieden haben, nein, ich möchte nicht persönlich weiterhin an den Gewinnen profitieren, sondern ich möchte, dass der Planet und die Natur an den Gewinnen profitiert. Dann kommen wir zum dritten Handabdruck, Hebel oder Feld, was Unternehmen machen können. Und das ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr wichtiger, und zwar das politische Engagement. Also die politische Stimme des Unternehmens oder der Wirtschaftsverbände, in denen das Unternehmen Mitglied ist. Und da kann natürlich einmal öffentlich wirklich für Klimaschutz Position bezogen werden, indem man offene Briefe an die Regierung schreibt und mit unterzeichnet oder so ähnlich. Da gibt es jetzt eben, wir nehmen das Gespräch gerade kurz vor der Weltklimakonferenz COP28 in Dubai auf, und da gibt es die We Mean Business Coalition, die einen riesigen Brief mit ganz, ganz, ganz vielen weltweit operierenden Unternehmen mit insgesamt einem Umsatz von über 1 Billion Euro geschrieben hat an die Staats- und Regierungschefs, die da jetzt eben in Dubai verhandeln werden über unsere Zukunft. Und das hat eben natürlich Gewicht, das hat eine Stimme, das wurde in der Financial Times und in großen Zeitungen berichtet. Und auch in kleinerer Ebene in Deutschland bei den Koalitionsverhandlungen 2021 gab es einen solchen offenen Brief an die Regierung. Und das bringt natürlich nochmal einen Wind seitens der Wirtschaft in diese Verhandlungen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Aber auch über, ich nenne es mal, geschlossene Räume oder durch die Hintertür kann man natürlich Einfluss auf Verhandlungen, auf die Politik nehmen. Was, das muss man ja so deutlich sagen, leider oft auch für Klimaschutz bremsende Sachen benutzt wird. Es gibt ganz, ganz, ganz viele fossile LobbyistInnen in Brüssel und jetzt auch wieder bei der COP28, die versuchen, Klimaschutz zu verwässern und langsamer vonstatten gehen zu lassen. Aber das Gegenteil zu tun, Klimaschutz-Lobbyismus zu betreiben und nicht Klimaschmutz-Lobbyismus, das ist ein ganz, ganz großer Hebel. Und da könnten, glaube ich, Unternehmen noch viel mehr tun.
Das muss ich, glaube ich, wirklich wenden. Also du hast jetzt ja so drei Säulen nochmal genannt. Und ich finde, was nochmal ganz deutlich wird, ist, dass wir niemals in so einer abwartenden Haltung sein sollten, dass wir jetzt sagen, wir überlassen das jetzt bei der Politik und handeln dann, sondern dass es ja in die andere Richtung auch geht. Dass wir sagen, ne, wir tun uns jetzt zusammen und bringen die Politik zum Handeln. Und was mich ja auch immer so stört, ist, der Klimaschutz hat keine Stimme. Das ist so für mich so, die im Marketing arbeitet und als Texterin, die auch ganz bewusst jetzt sagt, ich möchte eigentlich nur noch für sinnvolle Dinge mein Talent reinbringen, wo ich sage, ja, aber was machen wir denn für Marketing für den Klimaschutz? Ja, da machen wir gar kein Marketing. Welche Stimme hat denn Mutter Erde? Wie würde die denn sprechen? Das sind so Themen, die mich auch richtig brennend interessieren. Und wenn wir jetzt nochmal bei den Unternehmen bleiben, du hast jetzt ja nochmal gesagt, also wenn man sich in Wirtschaftsverbänden zusammentut und auch Mitarbeiter so Angebote macht, auch in der Arbeitszeit, das finde ich auch total spannend. Aber was meinst du, wie kann man Mitarbeiter noch motivieren, etwas zu verändern? Also ich gucke dann immer so, was sind meine persönlichen Gründe? Weil da muss man ja echt so eine Brücke schlagen, ne? Also ich meine, wenn ein Unternehmen jetzt vorgibt und sagt so, wir führen jetzt hier Dinge ein, das überträgt sich vielleicht dann irgendwann aus Gewohnheit auch in deinen Alltag. Was meinst du, sind Motivationen für Mitarbeiter, die Unternehmen relativ schnell implementieren können. Also ich komme jetzt mit ein bisschen von Steigum aus der Richtung, wo wir sagen, nachhaltige Mobilität. Was glaubst du, wie können Unternehmen ihre Mitarbeiter zum Beispiel stärker motivieren, mit der Mobilitätswende mal mitzugehen und umzusteigen, vielleicht doch mit dem Rad zu kommen oder öffentliche Verkehrsmittel zu nehmen? Was glaubst du, sind da gute Hebel?
Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, nicht nur so Top-Down-Lösungen zu implementieren, sondern Top-Down-Vorschläge mit Bottom-Up-Mitwirkung zusammenfließen zu lassen. Und das erfordert natürlich erstmal eine gewisse Aufklärung seitens der Mitarbeitenden. Je nach Branche ist da vielleicht auch sogar das Bildungsniveau höher oder niedriger, was auch das Thema Klima und Nachhaltigkeit angeht. Und deswegen braucht es eben diese fest verankerte Nachhaltigkeits-Klimabildung, meiner Meinung nach, als Grundvoraussetzung dafür, dass dann der Spielball auch den Mitarbeitenden zugespielt werden kann mit einer Frage, hey, wie wollt ihr denn die Dinge nachhaltiger gestalten, die euch ganz direkt betreffen im Arbeitsalltag? Das wäre eben das Thema Ernährung, die Firmenkantine. Das wäre, ja, das Thema vielleicht sogar Pensionskasse, das sind ja immerhin eure Beiträge, die wir da anlegen oder die da angelegt werden. Wie sollen die angelegt werden? Sollen die in fossile Projekte immer noch fließen oder in Solarkraftwerke in Spanien oder Indien? Und dann kommen wir eben zum ganz wichtigen Thema Mobilität, also Pendeln zur Arbeitsstätte, aber dann auch Geschäftsreisen von der Arbeitsstätte irgendwo hin zu Kunden und so weiter. Und auch da kann man natürlich Vorschläge machen, was vielleicht bezahlbar wäre, was denkbar wäre. Top-down, nenne ich es jetzt mal, aber dann vor allem die Mitarbeitenden auch wirklich fragen, wie stellt ihr euch das vor? Wie ist eure Vision für stressfreieres, gesünderes, nachhaltigeres Pendeln und Geschäftsreisen? Und brauchen wir überhaupt so viele Geschäftsreisen oder geht das nicht vielleicht auch per Videocalls und so weiter? Also da wirklich kreativ zu werden und vielleicht dann diese Nachhaltigkeitsreise, nenne ich es mal, oder Akademie, die man dort implementiert, am Anfang eher für Aufklärung zu nutzen und dann irgendwann in ein Dialogformat und auch Brainstorming und vielleicht sogar Implementierungsformat dann zu wandeln. Also vielleicht Jahr 1, Jahr 2, Jahr 3, da so eine Reise wirklich mit den Mitarbeitenden zu machen und sie mitzunehmen und vor allem auch ernst zu nehmen in ihrer Stimme, in ihren Ideen und Wünschen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Das finde ich nochmal ganz wichtig. Das wäre nämlich auch noch eine Frage gewesen, die ich hier stehen habe. Also wie man eben auch als Mitarbeiter dieses Thema in Unternehmen reinbringen kann, weil du ja eben sagst, es geht ja beide Richtungen. Es ist ja nicht nur so, dass Unternehmen haben das ja auf der Agenda, aber es gibt natürlich auch noch viele Unternehmen, die vielleicht noch nicht loslegen und auch gar nicht wissen, wie sie anfangen sollen, da auch Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Mut zu machen. Und das beschreibst du auch in deinem Buch. Ich glaube, da hast du auch so eine kleine Geschichte, die ist noch relativ weit am Anfang. Da erzählst du über, glaube ich, eine Frau, die das Thema in das Unternehmen mit reinbringt, auch das Thema Nachhaltigkeit. Das also von daher, das lohnt sich wirklich, weil dieses Buch sich einfach so an alle richtet. Also ich habe mich da auch total oft wiedergefunden in dem, was du so gesagt hast und wie man als Verbraucher manchmal so vor diesem Regal steht im Supermarkt und denkt, oh, was soll ich jetzt eigentlich kaufen, wenn es doch da ist? Das soll da doch gar nicht sein, das muss ich schon wieder entscheiden. Also das ist für mich einfach so, das hat mich total mitgenommen. Und genau das finde ich nochmal super, dass du sagst, man muss eben auch als Mitarbeiter und Mitarbeiterin wissen, man kann es auch ins Unternehmen reintragen. Ja, also du kannst eben auch mitmachen und dass das Spaß macht. Und da komme ich so ein bisschen zur Frage, oder was mich immer reizt, ich bin ja jemand, wenn ich zum Beispiel so Sport mache oder so, mich motiviert das ja total, wenn ich sehe, boah, das hast du schon geleistet, das hast du jetzt schon auf der Uhr. Was meinst du, wie könnte man denn diesen Handabdruck, das Messen, also dass man vielleicht als Unternehmen sagt, so, wir fangen jetzt an, das ist unser Startpunkt Null und wir kümmern uns jetzt um das Thema. Und wie könnten wir das machen, dass wir auch diese Digitalisierung ein bisschen dafür nutzen und das Ganze in so einen Gamification-Ansatz machen? Hast du da irgendwie so Ideen oder Unternehmen, die das schon gut machen, wo man sagt, ey, cool, wir machen das zusammen und wir sehen da auch schon Erfolge. Wie cool ist das eigentlich?
Ja, da gibt es so erste Pioniere, sage ich mal, die ihre Handabdruckemissionen, die sie sozusagen im gesamtgesellschaftlichen Kontext vermeiden, messen, versuchen das zu tun. Zum Beispiel Humana, die Secondhand-Kleidungsmarke, die natürlich pro verkauften Kleidungsstück davon ausgeht, dass ein neu produziertes Kleidungsstück ersetzt wird und so Emissionen einspart. Die GLS Bank ist ein Beispiel, die auch einen Handabdruck sogar in ihren Berichten angibt, also vermieden Emissionen weltweit, dadurch, dass die Kunden dort ihr Geld anlegen, statt weiterhin in Standardbanken, ihr Geld anzulegen, wo dann wiederum fossile Projekte wahrscheinlich finanziert werden. Es ist also möglich, gerade bei so Produktverdrängung und Dienstleistungsverdrängung das zu messen, weil es dann sozusagen wirklich eins zu eins ersetzt wird und dann kann man das sehr gut verrechnen. Komplizierter wird es dann aber, wenn die Wirkungsketten und Kausalketten nicht ganz so klar sind. Deswegen bin ich immer sehr vorsichtig, wenn ich gefragt werde, wie kann man denn den Handabdruck messen? Also ich würde sagen, nur in klar abgesteckten Beispielen kann man den Handabdruck messen. Allgemein ist das eher schwierig und in manchen Fällen sogar unmöglich, weil wie soll man den Handabdruck messen von einer Unternehmenskoalition, die zusammen dann einen offenen Brief an die Regierung schreibt, mitten in die Koalitionsverhandlungen hinein? Ja, ist jetzt das Gesetz, was dann vielleicht ein ganz klein bisschen ambitionierter ausfällt für den Klimaschutz, wirklich durch diesen Brief entstanden oder nicht, kann man nicht so leicht sagen, aber dass all diese Einflussfaktoren irgendwie in der Gesamtheit einen Einfluss haben, das ist relativ klar. Nur es ist dann sehr schwierig, den einzelnen Akteuren diese Handabdruckemissionen zuzurechnen. Das heißt, quantifizieren würde ich es tatsächlich nur, wenn man Produkte und Dienstleistungen, die klimaschädlich sind, ersetzt. In den anderen Bereichen gesellschaftlicher Einfluss, also es war dieses Hebel oder Feld 2, was ich eben erklärt hatte, und Feld 3, wo man politischen Einfluss nimmt für den Handabdruck und den Klimaschutz, da würde ich es nicht quantifizieren. Das ist, glaube ich, ein bisschen unseriös und unsauber. Da kann man vielleicht mit so Ampeln arbeiten, mit Farben, mit Skalas und so, aber da würde ich nicht mit Zahlen arbeiten. Mhm. Und man kann das ja auch qualitativ beschreiben. Also viele Unternehmen haben ja heutzutage Nachhaltigkeitsberichte und da dann einfach so eine Rubrik, was wir auch für unseren Handabdruck tun, ... reinzufügen und da qualitativ zu beschreiben, was man da alles macht, das finde ich auch eine gute Lösung. Da ist es aber, wie gesagt, schwierig, da Zahlen dran zu setzen.
Gut, bei der Mobilität wird es ja wahrscheinlich gehen, ne? Also ich glaube, wenn man da anfangen würde, man würde sagen, ne, also wer ist mit dem Fahrrad gekommen, wer ist jetzt mit den Öffentlichen gekommen, also was hat sich da verändert? Das ist ja auch sowas, was Steigum tatsächlich auch macht und sagt, hey, wir können euch Daten praktisch liefern, damit ihr einfach auch messbare Werte habt, weil das wird ja auch für den CSRD, wird das ja auch relevant, da ist es ja, glaube ich, im Scope 1 oder Scope 3 drin, ne? Die Mitarbeitermobilität, Pendeln, genau. Dann auch die ja. Fahrzeugflotte. Ich glaube, das sind so Zahlen, die man relativ gut messen kann und das wäre
ja
so,
absolut genau das, denke, das, so, sind dann ja, das sind dann ja Scope 3 Emissionen, die ja zum Fußabdruck des Unternehmens wiederum gehören, zum Corporate Climate Footprint. Das heißt, wenn jetzt das Unternehmen zum Beispiel E-Fahrräder als Firmenbewegungsmittel, also es gibt ja Firmenautos, aber dann gibt es halt Firmenfahrräder, die Mitarbeitenden anbietet. Und die pendeln dann mit diesen Firmenfahrrädern statt mit dem Auto zum Unternehmen, jeden Morgen und jeden Abend, dann ist das eine Verminderung der Scope 3 Emissionen, also eine Verkleinerung des Fußabdrucks des Unternehmens. Wenn aber dann dieses Firmenfahrrad zu Hause auch mehr benutzt wird, damit privat das Auto öfter stehen bleibt und man vielleicht auch dann öfter einkaufen fährt, Fahrradtouren macht am Wochenende und so weiter, statt Autotouren, dann ist das eine Handabdruckvergrößerung des Unternehmens. Also da ist dann die Unterscheidung.
Genau. Ja, und das ist ja eigentlich genau das, was ich auch wünsche, dass wir das kommunizieren. Und da bringst du mich gerade auf so einen Gedanken, dieses sich vorstellen, mit so einem Fahrrad zu fahren. Also ich meine, erstmal ist im Unternehmen, ja, wir sind es ja alle gewohnt, dass so Vertriebler, Außendienstmitarbeiter mit ihren dicken Autos irgendwo vorgefahren kommen. Ja, das ist so Standard. In den Filmen
so eine soziale Norm.
Ja, oder? Also wir sehen ständig große, tolle Autos. Wenn wir irgendwelche Veranstaltungen, wie der rote Teppich, ja, da kommen alle mit dicken Autos vorgefahren. Das heißt, es ist noch so dieser Status. Was ich jetzt natürlich super finde, ist, dass diese Elektrofahrräder, und da hatten wir auch noch mal kurz drüber gesprochen, jetzt ja so richtig teuer sind, ja. Das heißt, das ist so ein bisschen so ein Feeling für Leute, die sagen, ja, ich glaube, ich kaufe mir jetzt auch so ein Fahrrad, das kostet jetzt schon so 3.000, 4.000 Euro, also wie so damals so ein gebrauchter Kleinwagen. Da verschiebt sich ja gerade was. Und da wünsche ich mir auch eine ganz positive Besetzung dieses Mobilitätsveränderns. Ja, mein Mann sagt, du kannst doch nicht mit dem Elektrofahrrad hinten mit den meinen Jungs, die sind 9 und 10 fahren, die sitzen hinten drauf, das finden die doch total albern. Ich komme aus Nordhorn, einer kleinen Stadt, da bin ich in Berlin, da sehe ich da die Frauen und Männer mit den großen Teenies hinten auf dem Fahrrad, denke, guck mal, da ist das schon ganz normal. Also ich finde, wir brauchen neue Bilder für viele Dinge, oder? Also
ja, da gehe ich voll mit. Also wir brauchen neue Bilder, positive Bilder, die Lust machen, die vielleicht bei manchen Menschen, nicht alle Menschen handeln ja ganz altruistisch, idealistisch aus sich heraus, aber manche arbeiten ja auch so ein bisschen oder verändern sich, weil sie so ein bisschen neidisch sind. Ne? Das ist ja eben dieses, ich gucke beim Nachbarn über die Hecke und sehe dann dieses große Auto und dann will ich das auch. Und da müssen wir, glaube ich, auch noch mehr ansetzen, neben all den anderen Punkten natürlich, Regulatorik und Preismechanismen und so weiter, aber wirklich diese soziale Komponente, die sozialen Normen auch zu verändern. Und da sind natürlich Vorbilder ganz, ganz wichtig. Also bei den jüngeren Menschen, die lauter Influencer und Influencerinnen in den sozialen Medien, und bei uns vielleicht ein paar Altersklassen drüber, sind es dann vielleicht noch so die klassischen Stars und Sternchen und Personen des öffentlichen Lebens. Und wenn da mehr Leute umsteigen würden, das heißt ja hier so schön steig um, und dann Fotos und Videos davon posten würden oder es Zeitungsberichte gäbe, dass Brad Pitt jetzt mit dem Fahrrad zur Oscarverleihung gekommen wäre, das wäre ganz, ganz toll, das wäre super. Und bei diesem Unternehmensbeispiel von eben, also wenn Unternehmen Firmenfahrräder anbieten würden und dann würde es privat auch mehr genutzt werden, das ist ja schon eine Handabdruckvergrößerung. Wenn dann aber die Nachbarn rechts und links auch sich jetzt Fahrräder kaufen, weil sie das irgendwie interessant finden und dann über einen Gartenzaun darüber gesprochen haben, was das für Vorteile bringt, wie gesünder man sich fühlt, dass man schon 3 Kilo abgenommen hat und so weiter, dann ist das wiederum auch noch eine Handabdruckvergrößerung ursprünglich dieser Tat des Unternehmens. Also man darf diese Welleneffekte nicht unterschätzen, die Handabdrucktaten in der gesamten Gesellschaft verursachen können. Es können wirklich so Schneeballeffekte passieren. Und das ist sehr, sehr hoffnungsvoll, finde ich.
Also ich habe das Gefühl, dass es beim Fahrrad tatsächlich so ist, dass das Fahrrad immer mehr an Statussymbolik gewinnt. Zum Beispiel merke ich das auch ganz stark auf LinkedIn, dass immer mehr Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen stolz ein Foto posten, wie sie mit dem Rad unterwegs sind. Und da denke ich immer so, guck mal, und die Reaktionen darunter sind mega. Also das sind die Beiträge mit den meisten Likes. Und das ist so, wo ich denke, da ist auch diese Einstiegshürde, ins Gespräch zu kommen, so gering, weil sich gerade alle mit diesem Thema beschäftigen. Und da haben wir auch so ein Newsletter dazu gemacht. Also ich hätte unendlich viele Beiträge finden können von Menschen, die mit dem Fahrrad unterwegs sind und die das jetzt auch zeigen und posten. Also ich finde, da findet schon so ein Umdenken statt. Aber ich wünsche mir das tatsächlich noch viel mehr in der Welt der Promis, sage ich mal. Ich höre das immer hier und da, die reden drüber, dass die mit dem Fahrrad fahren, aber ich sehe es halt einfach nicht. Und ich glaube, das dürfte noch mehr sein. Also da würde ich auch gerne noch mehr rankommen an diese Bilder und auch die Vorstellung, dass jetzt zum Beispiel, ich könnte mir auch vorstellen, dass man zum roten Teppich jetzt mal mit dem Bus kommt. Ja, da gäbe es eine Bushaltestelle.
Ja, das wäre super. Und
dann
würden die
ganzen Stars, glaube ich, auch schon mal irgendwie, dass die Stars dann alle mit dem Bus ankommen.
Also ja, alle gemeinsam anreißen. Warum muss jeder mit einer 2-Tonnen-Karre alleine fahren?
Da geht die Tür auf. Und gut, ich meine, mit dem Fahrrad kann ich mir vorstellen, dass es bei manchen Frauen, wenn die dann denken, mit ihren Kleidern können die vielleicht nicht Fahrrad fahren, dann denke ich auch so, what? Dann da werden wir auch eine Lösung für finden. Ne? Also ich glaube einfach, wie du sagst, also ich finde erstmal Handabdruck ist so positiv besetzt und dann finde ich, darf die ganze Kommunikation darunter herum einfach auch noch mehr Spaß machen, dass wir mehr Freude, mehr Leichtigkeit reinbringen und viel mehr persönliche Themen, um die Masse in Bewegung zu bringen. Also ich glaube, dass wir viel natürlich in Politik und Unternehmen an den großen Tischen viel noch strategisch und ökonomisch und ökologisch gucken müssen, das weiß ich. Aber dein Thema ist ja auch, wie kann eigentlich jeder was tun? Und es ist halt nicht nur die, wie du auch in deinem Buch so sagst, nicht nur die Holzzahnbürste, die Erderwärmung stoppt, das mag ich auch, dieses Bild, sondern es kann ja jeder was machen. Aber wie bringen wir mehr Leichtigkeit in dieses Thema, also mehr Freude. Also hast du da noch irgendwie das, was, ey komm, da können wir doch auch noch was zusammen ändern.
Ja, da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir erstmal bei uns selbst ansetzen und diesen Perfektionsanspruch loslassen, der uns halt eingetrichtert wurde, auch auf so einer moralischen Ebene, okay, du darfst erst außen etwas einfordern und drüber sprechen, wenn du selber schon bei dem Thema perfekt bist. Das ist natürlich bei allgemeinen Themen moralischer Art, die wir selbst wirklich hundertprozentig in der Hand haben, richtig. Ja, man sollte vielleicht nur dann davon sprechen, dass man nicht lügen sollte, wenn man selber nicht lügt, so ungefähr. Oder man sollte nur dann sagen, man darf nicht im Laden stehlen, wenn man selber nicht stiehlt. Das ist ja völlig logisch. Das hat man aber hundertprozentig in der Hand. Ich habe in der Hand, ob ich lüge oder stehle. Beim Klimathema haben wir es nicht in der Hand. Wir haben nicht in der Hand, ob wir 0 Emissionen ausstoßen, weil allein, wenn ich einfach nur in meinem Zelt im Wald sitze in Deutschland, habe ich schon die öffentlichen Emissionen, an denen ich beitrage, weil ich Steuern zahle und weil ich in diesem Land lebe, was ein Militär hat, was Straßen baut, was Beleuchtung braucht, Krankenhäuser etc. Das heißt, niemand von uns ist lebt ein perfekt nachhaltiges Leben, weil es im Moment noch in dieser Welt, wie sie gebaut ist, nicht möglich ist. Das heißt, wir müssen alle mal runterkommen von diesem Scheinheiligkeits- und Heucheleidebatten, die ganz oft geführt werden, und uns erstmal bewusst machen, das perfekt nachhaltige Leben gibt es in einer nicht nachhaltigen Welt nicht. Und dann fällt schon mal ein Stein vielleicht vom Herzen vielen Menschen, und sie sagen, okay, so ist das jetzt. Und was kann ich jetzt aber tun, damit die Welt allgemein nachhaltiger wird, damit sich die Strukturen eben verändern, damit ein wirklich nachhaltiges Leben in den nächsten 20 Jahren wirklich möglich wird für alle. Und zwar für alle Menschen, egal ob man jetzt Klimaaktivist oder noch Zweifler ist. Wir müssen die gesamte Welt umbauen und das ist das Projekt, vor dem wir stehen. Und wie kann ich dazu einen Beitrag leisten? Einen lokalen. Also da gibt es ja diesen schönen Satz, denk global, handle lokal. Also think globally, act locally. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich das zu Herzen zu nehmen und sich nicht fertig zu machen, weil man irgendwie in den kleinen Entscheidungen im Alltag nicht immer die perfekte Wahl trifft.
Und ja, das finde ich sehr schön. Das muss man auch nicht mit dem Finger auf andere zeigen, wenn die sagen, also ich bin ja auch jemand, der sagt, ne, ich fahre mit dem Fahrrad viel. Natürlich fahre ich auch ab und zu mit dem Auto. Es geht halt immer nicht. Aber ich glaube, wenn wir uns das bewusst machen, also wenn wir uns jede vielleicht Handlung, die wir tun, auch bewusst machen, ich glaube, das ist irgendwie ganz schön. Und ja, einfach gemeinsam zu machen, uns auch Fehler verzeihen und gemeinsam wachsen, gemeinsam verändern, neue Lösungen finden. Ich glaube, es kann ganz viel Spaß machen, gemeinsam lachen. Ich habe heute mit meinem Sohn noch kurz gesprochen. Ich habe gesagt, stell dir mal vor, die Erde wäre eine Person und die hätte Gefühle. Was meinst du, worüber würde sich diese Erde am meisten freuen? Und dann sagt er, ich glaube, wenn die Menschen lächeln. Und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt. Ich glaube, wenn wir lächeln. Und ich glaube auch, dass Nachhaltigkeit auch ein riesen Friedensbringer ist, auch in dieser Zeit. Ich glaube, wenn wir viele Dinge nachhaltiger gestalten, dass wir automatisch für mehr Frieden sorgen können, weil dieser Wohlstandsgedanke nicht mehr so im Vordergrund steht. Und genau, ich würde dich noch gerne fragen wollen, ein bisschen so, um das jetzt abzuschließen, weil wir könnten, glaube ich, locker, ich glaube, ich könnte mich den ganzen Tag mit dir unterhalten, durch die Gegend gehen und überall was sehen und ein neues Thema anstoßen. Erstens würde ich noch mal ganz, ganz gerne wissen, welche persönliche Veränderung hast du jetzt erlebt, seitdem du dieses Buch rausgebracht hast? Also man kann dich jetzt ja auch in Unternehmen holen, man kann dich als Keynote-Speaker buchen, in kleinen und längeren Vorträgen, für private Runden vielleicht oder Organisationen, aber was sagst du jetzt mit dem Buch, was hat sich jetzt für dich verändert? Hast du auch das Gefühl, dass sich neue Türen für dich öffnen und dass du auch eine noch größere Wirksamkeit hast? Weil ich glaube, die brauchen wir. Wir brauchen Menschen, die immer wirksamer werden. Wo ist da dein Weg jetzt gerade?
Ja, spannende Frage. Habe ich noch gar nicht so groß reflektiert, was sich jetzt persönlich bei mir verändert hat. Erstmal bin ich total erleichtert, dass dieses große Projekt jetzt geschafft ist und das Buch in der Welt ist und auch dort wirkt. Und es hat mich als Schöpfer des Buchs ja schon verlassen. Also es ist ja jetzt in tausenden Händen und wird weitergereicht und weiterempfohlen und Menschen lesen es und machen sich ihre eigenen Gedanken und werden selbstständig aktiv, auch ohne mich zu kontaktieren. Das ist irgendwie ein total schönes Gefühl, dass man irgendwie so ein Objekt in die Welt gesetzt hat, was dann selber wirkt von alleine. Und für mich persönlich hat jetzt sich verändert, dass ich natürlich viele Anfragen bekomme. Also letztes Jahr war eher ein stilleres, zurückgezogeneres, weil ich da eben, so neudeutsch gesagt, im Deep Work-Modus dieses Buch geschrieben habe. Und jetzt bin ich natürlich viel mehr im Außen. Ich bin ja viel mehr in solchen Podcast-Interviews, vor der Kamera, in Keynotes, auf Bühnen und so weiter. Das ist also ein viel umtriebigeres Leben, was ich jetzt gerade führe seit dem 22. August. Und meine Gedanken gehen natürlich jetzt so ein bisschen ins nächste Jahr. Wie kann ich auch noch struktureller meinen eigenen Handabdruck vergrößern und vielleicht irgendwo selber auch noch mehr mit anpacken, statt in Anführungszeichen nur darüber zu schreiben und zu reden, wie es geht.
Das finde ich toll. Und ich fände es auch total spannend zu sehen, also du hast ja vorhin von diesen Wellenbewegungen gesprochen, also was sich ja auch nicht messen lässt. Allein durch dieses Buch, was du geschrieben hast, bist du ja auch schon ein Mega-Multiplikator, wer auch immer dieses Buch in die Hände bekommt. Ich finde, hoch die Hände, Klimawende klingt einfach schon nach Spaß. Wir wissen einfach, eigentlich, wir denken ja, Wochenende, das ist eine gute Zeit. Und ich finde, so darf sich auch Wirksamkeit und Nachhaltigkeit und Klimaschutz anfühlen. Das darf sich anfühlen wie Dauerwochenende mit Spaß. Also ich wünsche mir, dass wir das so ein bisschen in die Köpfe kriegen, dass wir neue Bilder kreieren können, ein New Normal. Und dass wir vielleicht auch statt immer uns in den Mittelpunkt zu stellen, vielleicht gucken, lass uns doch die Erde in den Mittelpunkt stellen und gucken, alles, was wir tun, tut ihr das gut sozusagen? Das würde ich mir wünschen. Und ja, ich freue mich, dass wir dieses Gespräch jetzt hatten. Und ich bin auch total gespannt, was daraus kommt, was wir im nächsten Jahr über dich hören und lesen, weil diese Wirksamkeit, die du jetzt auf die Bahn gebracht hast, wo du sagst, ich bin jetzt mehr im Außen, ich glaube, das brauchen wir mehr. Also wenn wir von diesem Deep Work, von diesem Unsichtbaren, was ja jeder hat, da wünschte ich mir, dass jeder diesen Mut hat, sichtbarer zu werden für dieses Thema und auch sich von diesem Perfektionismus ein bisschen zu befreien, weil das schaffen wir nicht. Wenn wir auf die Perfektionisten warten, dann kommen wir nicht vorwärts,
ja,
weil
das
gibt es ja einfach nicht.
Genau, wir müssen einfach loslegen, wenn eine Idee gut genug ist. Und das sind zwei super Abschlussworte, meiner Meinung nach, die du da gefunden hast. Also sich von diesem Perfektionismus freimachen und dann Mut zu haben. Courage, also das habe ich auch erst letztens verstanden, dass das vom lateinischen Wort Courage oder so ähnlich kommt. Herz, was Herz heißt.
Ja.
Also beherztes Handeln, den Mut zu haben, auch mal vielleicht sich etwas Unbequemes zu trauen, in einem Meeting mal wirklich zu sagen, hey, wir reden hier um den heißen Brei herum, lasst uns doch mal was zum Nachhaltigkeit machen. Ich hab diese Idee, wer macht mit und so weiter. Also wirklich sich ein bisschen ans Herz zu fassen und auch mal einen Schritt zu wagen. Vielleicht als guten Neujahrsvorsatz im
ja,
neuen Jahr,
gut.
Einen Schritt in die Richtung Handabdruckvergrößerung zu machen.
Das finde ich schön. Das ist doch wirklich ein schönes Schlusswort. Das wünsche ich wirklich allen Zuhörern und Zuhörerinnen, dass sie sich ein Herz fassen, jetzt auch zu der schönen Weihnachtszeit, die jetzt kommt und fürs neue Jahr, dass man das irgendwie so mitnimmt und sich einfach traut, weil es sind ganz, ganz viele da draußen, die haben Bock auf das Thema und die wollen das machen. Und ich glaube, dass wir auf dem richtigen
Weg sind. Total.
Und
das unterschätzen wir strukturell. Da gibt es Umfragen.
Ja.
Wir unterschätzen die Klimaschutzbereitschaft unserer Mitmenschen. Es gibt immer die kleine Minderheit, die lautstark, querulantig dagegen ist. Aber die meisten Menschen, vor allem die Stillen, da sind viele, die das eigentlich total super finden. Und die warten nur auf den zündenden Funken. Und den können wir sein. Der können wir sein.
Das wäre super. Stille Wasser sind tief. Und genau das hast du auch im Buch. Da hast du eine Zahl auch genannt. Du hast gesagt, das sind eigentlich viel mehr. Also wenn wir gucken würden, wie Demokratie, sind viel mehr, die das wollen. Das sind, glaube ich, nur 8% oder so, hast du gesagt, die das nicht wollen, wenn ich jetzt die richtige Zahl genannt habe. Ich habe mir so ein paar Notizen am Rand gemacht und gedacht, das ist eine krasse Zahl. Und deswegen lasst uns doch Mut machen, seid nicht still, seid laut. Wenn wir das wirklich mal auf die Kette kriegen könnten, ja, und zeigen würden, wie viele Leute das eigentlich schon längst verstanden haben, boah, dann hätten die anderen aber nichts mehr zu lachen.
Ja, genau
dann
so ist es.
Dann müssen sie einfach mitmachen.
Ja.
Oh,
sehr
Gabriel,
schön.
Ich finde es ganz toll mit dir. Ich freue mich, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, dass du noch ganz viele andere Termine hast und dass du jetzt auch schon direkt weiter musst zum nächsten Interview.
Sehr gerne, Eva. Es hat mir auch sehr Freude gemacht. Ich merke irgendwie, dass du für das Thema wirklich brennst. Das tue ich auch und das sind mir immer die liebsten Interviews, wenn es irgendwie, irgendwie 1 + 1 = 3 ist, gefühlt in der Kommunikation. Ja, sehr schön.
Oh, das finde ich schön.
Danke fürs
Gabriel.
Zuhören allen.
Ich freue mich total. Ich freue mich auf alles, was noch kommt. Folge dir und empfehle allen meinen Zuhörerinnen und Zuhörern, dir zu folgen und auch deinen Podcast nochmal zu hören. Climaware heißt der, ne?
Ja,
auch,
genau.
Da kann man auch so viel Tolles mitnehmen. Also vielen, vielen
und
Dank.
Und über Klima sprechen gibt es auch noch.
Und über Klima sprechen werde ich alles in meinen Shownotes noch mit reinpacken, damit es in die Welt
super
rauskommt. Vielen, vielen Dank.
Danke.
Und dir heute noch einen ganz fantastischen Tag, lieber Gabriel.
Danke, ebenfalls, Eva.
Tschüss.
Tschüss.
Du hast noch nicht genug? Dann freu dich auf den nächsten Funkenflug.